Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Zu Gast bei mir ist heute Manfred Müller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und der Franz Kafka Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Hallo.
Anlass des Gesprächs ist der Podcast Franz Kafkas letzte Tage. Aber vielleicht sprechen wir vorher noch über die Kafka Gesellschaft. Du bist eben Präsident. Mhm. Es ist eine der ältesten Kafka Gesellschaften der Welt. Möchtest du ein bisschen was über die Geschichte und die Aktivitäten der Kafka-Gesellschaft sagen?
Die österreichische Kafka-Gesellschaft ist die zweitälteste der Welt. Die älteste ist die in New York und gegründet wurde die in Österreich dann 1979. Und der Hintergrund war schon, dass man diesen Ort Kierling, der ja mit Kafka einen sehr engen Bezug hat, weil Kafka die letzten Lebenswochen dort verbracht hat und dort gestorben ist, dass man diesen Ort irgendwie als Gedenkort sichtbar macht. Und daher war es ganz am Anfang so, dass die ersten Aufgaben dieser Kafka-Gesellschaft waren, dass man dieses Haus, in dem Kafka gestorben ist, quasi sichert, also unter Denkmalschutz stellt, dass man irgendeine Art Museum errichtet, dass man ein Denkmal auch in Kierling macht. Das war dann tatsächlich das Erste, was passiert ist. Das ist ein Denkmal auf einem zentralen Platz in dem Dorf Kierling gemacht worden und so weiter. Also das waren so die ersten Dinge, die geplant waren. Von Anfang an war auch daran gedacht, Symposien zu machen, was relativ leicht ging, weil das der Gedenkraum, der da angedacht war, das erste Kafka-Museum weltweit war. In der Tschechoslowakei war Kafka zwar nicht verboten, man konnte aber seine Bücher nicht kaufen, es gab keine Übersetzungen und so weiter. Und daher war das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal dieser österreichischen Kafka-Gesellschaft und dieses Orts, den man da errichten wurde. Es hat dann bis 1983 gedauert, bis es diesen Gedenkraum gab, der dann ein Museum war, ein Seminarraum, gleichzeitig der Ort, wo eine Bibliothek eingerichtet werden sollte und so weiter und so weiter. Und es gab dazu dann immer diese Klosterneuburger Symposien, die alle 2 Jahre stattfanden, wo eigentlich alle wichtigen Kafka-Forschenden weltweit immer wieder gekommen sind, weil es eben wirklich der einzige Ort war, an dem sowas stattgefunden hat, über viele Jahre. Dazu gab es den Kafka-Preis, der einer der größten österreichischen Literaturpreise war, der an Leute vergeben wurde im Laufe der Zeit, wie Canetti, Handke, Hertha Müller, Ransmeier und so weiter und so weiter. Das heißt, unglaublich namhafte, auch Nobelpreisträger und so weiter. Der Preis und das Symposion und der Gedenkraum sind dann eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen zu unterschiedlichen Zeiten, nachdem in der Tschechoslowakei und dann in Tschechien nach der Wende Kafka immer mehr zum Thema wurde. Es sind dann dort die Kafka-Denkmäler errichtet worden. Es gab das Kafka-Museum, es gab die ganzen Orte, die dann plötzlich touristisch aufbereitet wurden und so weiter. Und es hat sich die berechtigte Frage gestellt, warum man in Österreich eine Konkurrenz zu Prag machen soll, wo der Kafka doch ganz eindeutig aus Prag war und in Österreich gerade ein paar Wochen seines Lebens verbracht hat. Dementsprechend sind die Förderungen immer weniger geworden und die Kafka-Gesellschaft ist immer ruhiger geworden, auch von den Aktivitäten her. Der Raum ist in einem Zustand verblieben, irgendwie aus den 80er Jahren. Das heißt, da ist auch sehr wenig passiert dann im Laufe der Zeit, weil einfach das Geld nicht da war. Als ich dann 2012 diese Funktion übernommen habe, dass ich da irgendwie Verantwortung hatte für diese Kafka-Gesellschaft, war der erste Gedanke, dass man den Raum sperrt, weil Schulden da waren, weil sich über die Zeit einfach Schulden angesammelt hatten, weil nicht mal die Miete ganz durch Förderungen bezahlt war. Das Gebäude gehört ja nicht der Kafka-Gesellschaft, wir sind Mieter darin und daher ist dieser Raum etwas, was permanent Kosten hat. Und da sind einfach Schulden entstanden im Laufe der Zeit. Das erste war dann, dass man das Geld auftreibt, um die Schulden zu tilgen. Das zweite war, dass man schaut, dass man diese regelmäßigen Einkünfte hat, um die Miete zu zahlen. Beides war schwierig. Die Schulden haben wir dann weggebracht, Miete haben wir nicht organisiert. Und dementsprechend war der Raum schon zugesperrt. Als erste Tat, die ich machen musste, war ein sehr schöner Anfang. Allerdings haben sich dann private Spender gefunden, weil wir an die Medien gegangen sind und diese Geschichte erzählt haben. Und es ging ja um ein paar hundert Euro Miete im Monat. Ja. Und es gab eigentlich keine Stelle, die bereit war, diese Förderung aufzubringen. Und durch private Spenden konnte das überbrückt werden. Mittlerweile geht es besser, Gott sei Dank. Man konnte die Kündigung zurücknehmen. Der Raum hat weiter bestehen können. Wir haben ihn dann zum 90. Todestag Kafkas im Jahr 2014 komplett neu renoviert, hergerichtet, neu aufgebaut, wenn man so will. Und seither ist die Kafka-Gesellschaft wieder aktiv. Einerseits durch den Raum, dann durch Veranstaltungen, die wir machen, die in der Regel weniger wissenschaftlich orientiert sind, sondern uns geht es eher um die Rezeption Kafkas, uns geht es um die literarische Weiterverarbeitung Kafkas, wenn man so will. Eine der ersten Reihen, die wir begonnen haben und eine der die es bis heute gibt, mit ganz tollen Abenden, heißt Kafka-Lektüren, wo einfach AutorInnen, die sich mit Kafka beschäftigen, Stellen aus Kafkas Werk lesen und dazu erzählen, was das für sie heißt, was da steht. Also keine wissenschaftlichen Interpretationen, sondern einfach ganz intensive Lektüren, wo das Publikum dann mitredet, wo man ganz verschiedene künstlerische Zugänge zu Kafka bekommt und serviert bekommt und wo gleichzeitig auch klar wird, dass dieses Werk Kafkas eben kein in Archiven verstaubtes wissenschaftliches Objekt ist, sondern dass das einfach Literatur ist, die bis heute unglaublich wirksam gelesen wird und fruchtbar ist, auch in der Kunst, in der Literatur und so weiter.
Und ich habe auch es gibt auch die Homepage, das ist auch ein wichtiger Teil, franzkafka.at, die Homepage der Gesellschaft. Und da gibt es auch Schulführungen, also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man die Jugend an Kafka heranführt.
Und ja, wir haben immer an den Samstagen den Raum grundsätzlich geöffnet. Das Problem, das wir haben, ist ja, dass das Ganze in Kierling ist. Wir haben dort keine Infrastruktur. Das heißt, wir haben nicht mal irgendwie den Platz in diesem Raum, dass wir da jetzt jemand hinsetzen regelmäßig. Wir haben natürlich auch nicht das Geld dazu, aber es wäre auch gar nicht leicht möglich, da so etwas wie ein reguläres Museum einzurichten. Das heißt, wir teilen uns in der Kafka-Gesellschaft die Samstage auf und dann sitzt immer jemand am Samstag für einige Stunden dort. Und der Raum ist geöffnet und wer immer kommen möchte, kann kommen. Das ist die eigentliche reguläre Öffnung. Abgesehen davon haben wir natürlich sehr viele andere Besuche dort von Leuten, die uns anrufen, die sich bei uns melden, die uns eine E-Mail schreiben, die eigentlich aus der ganzen Welt kommen, um Kafkas Sterbeort zu sehen und wo wir uns dann Termine ausmachen und hinfahren und denen den Raum zeigen. Und die dritte Geschichte sind Führungen für Gruppen. Da gibt es vor allem jetzt Schulführungen. In diesem Jahr ist das ein besonderer Schwerpunkt, weil in diesem Sterbejahr Kafkas sein Werk noch einmal mehr thematisiert wird in Gymnasien und Schulen. Zumindest haben wir den Eindruck. Und daher haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Anfragen und haben daher an den Mittwochvormittagen so einen Zeitslot eingerichtet, wo wir uns einfach die Zeit aufteilen und wer immer gerade kann, mit Schulklassen, die sich anmelden, in Kierling Führungen macht. Aber es sind auch viele Reisegruppen da. Das sind oft Busreisen, Literaturreisen, Leute, die, was weiß ich, in Wien irgendwelche Gedenkorte besuchen und dann auch Kafka mit ins Programm aufnehmen. Also es ist nicht so, dass dieser Gedenkraum per permanent überfüllt ist. An den Samstagen sitzt man dann oft auch allein oder mit ein oder zwei Gästen dort. Aber in diesem Jahr merken wir, dass das Interesse wahnsinnig groß ist. Dass die mediale Berichterstattung so irre ist, dass durch diese Fernsehserie und was auch immer da alles passiert, Kafka einfach so omnipräsent ist, dass wir wahrscheinlich 10-mal so viele Anfragen und Besucher haben wie sonst.
Und es gibt ja auch eben von der Kafka-Gesellschaft viel Rahmenprogramm für das heurige Jahr. Eben nicht nur den Podcast, über den wir jetzt gleich sprechen, sondern auch, habe ich gesehen, auf der Homepage eine von der Fußstapfen von der Bibliothek zum Kafka-Raum, Gedenkraum, also dass auch der Ort mit einbezogen wird.
Es gibt ein sehr großes Kafka-Programm, das wir heuer machen bzw. mitorganisieren. Da ist ein wichtiger Teil davon eine Kooperation mit der Stadt Klosterneuburg, wo alle irgendwie mit Literatur sich beschäftigenden Vereine und Institutionen in Klosterneuburg mit uns zusammen einfach Programmpunkte erarbeiten. Das sind vor allem die Bibliotheken, das ist die Bücherei in Kirling, das ist der jüdische Friedhof in Klosterneuburg, die Volkshochschule in Klosterneuburg und so weiter. Und da gibt es ein ziemlich dichtes Programm übers ganze Jahr mit Lesungen, mit Buchpräsentationen. Wir wollen Wanderungen durchführen. Wir werden in Kirling dann auch an verschiedenen Orten mit Schulen und anderen zusammen dann Programmpunkte setzen, wo zum Beispiel eine Wanderung von Weidling vom Lenaugrab nach Kirling zum Kafka-Sterbeort und solche Dinge gemacht werden. Also es hat sich über die Jahre gezeigt, dass von den Leuten, die uns im Raum besuchen, ein sehr geringer Teil aus der direkten Umgebung stammt. Es fährt zwar jeder dauernd vorbei an diesem Haus und es gibt einen Wegweiser zu diesem Gedenkraum, den jeder kennt und wo sich jeder sofort erinnert, wenn man Kafka erwähnt, aber im Raum selbst sind die KlosterneuburgerInnen und KirlingerInnen eigentlich in der Minderzahl. Und das ändert sich heuer interessanterweise zum ersten Mal wirklich. Man merkt, dass Kafka jetzt auch in der Region angekommen ist.
Und das ist aber nicht nur, dass man eben die Region für Kafka jetzt in den Gedenkraum holt, sondern es gibt eben auch diesen tollen Podcast, oder sehr spannenden Podcast, Kafkas letzte Tage, wo an die Welt, also quasi die Welt in den Gedenkraum geholt wird. Möchtest du dazu was sagen?
Grundsätzlich haben wir versucht, dass wir in dem ganzen Jahr einfach so viele Dinge wie möglich zu Kafka machen, die einfach uns auch interessieren. Das ist immer so der erste Punkt, was wir spannend finden. Das versuchen wir dann irgendwie herzubringen und weiterzugeben. Da kommen diverse Buchpräsentationen jetzt entweder nach Wien oder nach Klosterneuburg. Nächsten Dienstag wird zum Beispiel Rainer Stach seine neue Prozessausgabe hier vorstellen. Es wird der letzte Briefband aus der kritischen Ausgabe von Hans-Gerd Koch vorgestellt werden und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Buchpräsentationen und Vorträgen. Dann gibt es unter anderem eine CD-Edition, wo wir auch unsere in den letzten Jahren stattgefundenen Vorträge und kleineren Lesungen zu bestimmten Themen aus Kafka-Bereichen zusammengefasst haben, aufgenommen haben. Also das wird dann auch in Podcast-Form im Internet sein irgendwann. Also es gibt sehr viele verschiedene Sachen, die da passieren. Und das, was eigentlich im Zentrum unserer Außenwahrnehmung auch steht, ist aber eben dieser Raum. Und damit im Zusammenhang ist diese letzte Zeit, die Kafka überhaupt in Kirling verbracht hat. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese Zeit erzählen, und zwar in genau dieser zeitlichen Länge, in genau diesem zeitlichen Zusammenhang, in dem sie quasi stattgefunden hat vor exakt 100 Jahren. Und die Idee ist, dass wir an diesen 46 Tagen, die Kafka in Kirling in diesem Sanatorium Dr. Hoffmann verbracht hat, dass wir diese 46 Tage erzählen mit allen originalen Quellen, die wir haben, sprich den Briefen, die geschrieben wurden aus dem Sanatorium, sprich den Erinnerungen, die Leute, die dort waren, an diese Zeit haben und dann aufgeschrieben haben. und dass wir dazu dann mit einer Erzählerstimme quasi den Rahmen erzählen. An den Tagen, an denen wir keine Briefe, keine Originalquellen haben, kann man sehr gut über das Wetter damals reden, über die Krankheit Kafkas reden, über die Ärzte, die ihn besucht haben, über die Familie, die in Prag saß und sich Sorgen machte, über die ganzen Besuche, die es gab und dergleichen mehr. Das heißt, es lässt sich aus diesen 46 Tagen und einer kleinen Vorgeschichte von 5 Folgen und einem kleinen Epilog von 2 Folgen, lässt sich zu dieser Geschichte Kafkas in Kierling eigentlich fast so was wie ein kleiner Ansatz zu einer Biografie basteln, wo sehr viele Richtungen angesprochen werden, von der Familie angefangen über sein literarisches Werk, über die Freundesnetzwerke, die Kafka hatte und so weiter und so weiter. Das geht eigentlich ausgehend von diesen letzten Lebenswochen sehr gut und das haben wir versucht in diesem Podcast zu machen.
Und es ist ja auch, wenn man jetzt Kafka, wahrscheinlich der normale Mensch kennt Kafka aus der Schule, eben den Prozess oder die Verwandlung. Und wenn man eben den Podcast hineinhört, es ist ein ganz anderer Kafka, den man da kennenlernt. Das ist unheimlich spannend. Es ist ein sehr persönlicher, also es geht auch um die Beziehung mit Dora Diamant, wie sie miteinander umgehen. Da werden sie sehr als spielerisch, kindisch, also mit den Händen, dass sie Schattenspiele machen. Und dann auch seine Freunde, die sich um ihn sorgen. Also das ist ein anderer Blick auf Kafka. Mhm.
Es ist ein sehr privater Kafka, den man da hat. Es ist ein Kafka in einer Lebenssituation, die immer die Frage stellt, ob man diese ganz intimen Sachen überhaupt so berichten soll. Das ist ein Gedanke, der immer dabei ist, wenn man diese Briefstellen, diese vor allem auch Gesprächsblätter, die wir ja zitieren in dem Podcast, dann noch einmal öffentlich macht. Öffentlich ist ja alles. Und die Gesprächsblätter sind Texte, die Kafka gesprochen hat, unter Anführungszeichen. Kafka hatte ein Schweigegebot, weil die Ärzte wegen der Kehlkopftuberkulose einfach gesagt haben, er soll den Kehlkopf schonen und nicht mehr reden. Daraufhin hat Kafka alles aufgeschrieben, was er gesagt hat. Diese Zettel sind erhalten und aus diesen Zetteln wird in dem Podcast natürlich auch zitiert, was eben schwierig ist, weil das die intimsten Texte sind, die man von Kafka sich überhaupt vorstellen kann. Das sind keine komponierten Texte, wie ja es auch seine Briefe und seine Tagebücher letztlich sind. Das bringt aber mit sich, dass man doch einen Einblick in Kafkas Leben in der Zeit hat und der Figur Kafka wahrscheinlich so nahe kommt wie sonst kaum. Kafka ist ja einer der meistgelesenen und einer der meistinterpretierten und mit Klischees behafteten Autoren, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn man so einen Podcast macht oder überhaupt über Kafka schreibt, dann ist man immer auch mit dem Problem konfrontiert, dass man ein Bild konstruiert oder an einem Bild weiter konstruiert, das schon da ist. Und das, ja, versuchen wir so weit wie möglich zu umgehen, indem wir uns eben sehr genau an diese Quellen halten, indem wir ganz genau das berichten, von dem ganz klar ist, dass es wirklich passiert ist. Da, wo wir Interpretationen folgen, sagen wir ganz klar, dass wir eben den Max Brod zum Beispiel zitieren, weil das wichtig ist, dass das dann jemand aufgeschrieben hat, der gar nicht dort war. Und das muss eben auch immer bewusst sein. Aber die Grundidee ist die, dass man Kafka in diesen letzten Lebenswochen wirklich darstellt als einen kranken, als einen unglaublich interessanten, vielschichtigen Kopf, der er war, mit einer wahnsinnig interessanten Umgebung, mit Dora Diamant, seiner letzten Lebensgefährtin, die lange Zeit in der Literatur, Wissenschaft auch so ein bisschen als die bessere Pflegerin Kafkas abgetan wurde und eigentlich eine enorm wichtige Rolle gespielt hat, nicht nur hier in Kierling, sondern davor auch schon in Berlin für ihn, mit Robert Klopstock als zweitem Begleiter, der dort in Kierling gewohnt hat, der auch für sich wieder eine ganz eigene Persönlichkeit war. durchaus nicht der engste Freund Kafkas, aber unglaublich wichtig in dem, was er dort eben an medizinischen Aufgaben übernommen hat und so weiter und so weiter. Es lässt sich aus diesem Podcast, aus dieser letzten Zeit eine Beziehung zu den Eltern auch erkennen und vielleicht rekonstruieren, die so überhaupt nichts zu tun hat mit diesem Brief an den Vater, der ja so eins der Hauptklischees um Kafka ist, dieser natürlich übermächtige Vater, der sehr viele Vorgaben gemacht hat, denen Kafka dann eben nicht folgen konnte oder wollte oder wie auch immer. In diesen letzten Tagen ist das eine ganz andere Beziehung, die da aus diesen Briefen heraus lesbar ist. Und auch das wollen wir zeigen in diesem Podcast. Also ein privater, ein wahrscheinlich anderer Kafka, ein vermutlich weniger literarischer Kafka. Wir zitieren sehr wenig aus seinen, unter Anführungszeichen, literarischen Texten. Natürlich sind die Briefe auch literarische Texte, wie man an diesem Podcast ganz gut hören kann. Ja.
Es ist sehr fundiert, wissenschaftlich fundiert. Es werden eben, wie du schon gesagt hast, die ganzen Quellen angeführt und es wird sehr viel zitiert. Aber es hat teilweise Hörspielcharakter. Also es ist sehr lebendig und überhaupt nicht trocken. Und es liegt auch an den tollen Schauspielern, also mitunter auch an den tollen Schauspielern. Vielleicht sagen wir da noch etwas dazu.
Ja, wir haben uns lange überlegt, wie wir das Ganze machen, und dieser Hörspielcharakter war uns auch deshalb wichtig, weil es ja als Podcast auch gut funktionieren soll. Man soll ja jetzt nicht nur eine Geschichte erzählt bekommen, die furchtbar trocken ist, sondern wir haben geschaut, dass wir tolle Stimmen bekommen und haben das, denke ich, wirklich geschafft. Den Großteil dieses Podcasts trägt die Erzählerstimme von Nikolaus Kinski, der einfach als Erzähler wunderbar funktioniert. Kafka ist Robert Stadlober, der eine wahnsinnig tolle Art hat, Kafka lebendig zu machen. Und die Dora Diamant-Stimme, die wir für den Podcast gewonnen haben, ist Julia Franz Richter, die nicht nur vom Alter her, sondern auch von der Art, wie sie Dora Diamant liest, ein völlig neues Bild erstehen lässt. Also wir sind sehr glücklich mit diesen drei Stimmen und es war auch eine wunderbare Geschichte, diese Texte aufzunehmen mit den dreien, weil das auch ein Thema ist, das alle drei sehr interessiert und wo sie einfach voll dabei waren in der Erarbeitung dieser verschiedenen Textstellen und dieser sehr schwierigen zum Teil Textstellen, vor allem wenn es dann ja um den Todestag und so weiter geht, wo das ja ganz ergreifende Szenen sind und man gar nicht vermeiden kann, dass das dann in diese Richtung eben auch natürlich gelesen wird. Der Podcast ist in den letzten Wochen entstanden als absoluter Kraftakt, weil wir daneben natürlich unsere normalen Dinge machen. Einerseits besteht er aus Quellen, die wir aufgenommen haben, den Originalstimmen von Kafka und Dora Diamant. Andererseits ist es aber so, dass natürlich der Erzählertext geschrieben wurde und das ist zusammengestellt worden zuerst. Also die Quellen wurden zusammengestellt, ausgesucht, geordnet von Beatrix Erber. Und geschrieben wurde dieser Podcast dann in gemeinsamer Arbeit von Ursula Ebel, Nicole Kiefer, Ines Scholz, Magdalena Wiedhalm und mir selbst.
Und der Podcast ist eben, es war auch ein großes Interesse, dass er möglichst breit gestreut wird. Das heißt, er ist nicht nur über die Franz Kafka-Seite zu hören, sondern wird auch über Literradio zu hören sein und über andere Kanäle. Und es beginnt eben
Am Freitag kommt diese Folge 0, also morgen schon, und dann am Montag die erste eigentliche, also am 15.
Es geht bis Juni, Anfang Juni.
Es geht bis Anfang Juni, am 3. Juni ist der Sterbetag und zwei Tage danach gibt es noch eine Folge mit dem, was unmittelbar danach passiert. Und der Epilog quasi, die letzte Folge am 5. Juni, ist die Folge, in der dann auch erzählt wird, was aus den handelnden Figuren geworden ist, aus Dora Diamant, aus Robert Klopstock und so weiter. Und natürlich auch aus dem Haus, dem
Eine Frage würde mich am Ende jetzt noch interessieren. Du hast viel erzählt über den Stellenwert der Gesellschaft, auch, dass die Vermittlung euch sehr wichtig ist, auch an Schüler und Schülerinnen, also Nachkommen, LeserInnen. Trotzdem, jetzt ist der 100. Todestag und was ist das Besondere an seiner Literatur, was ihm jetzt immer noch so einen Stellenwert verleiht?
Das ist die ganz zentrale Kafka-Frage, die eigentlich niemand wirklich beantworten kann. Man kann sich immer nur annähern. Es war im Zuge der Aufnahme im Medienwerk, so heißt das Studio, wo wir das aufgenommen haben, eine sehr schöne Geschichte, weil eine Mitarbeiterin dort, eine junge Frau, die aus Kenia stammt, erzählt hat, dass sie mit 14 Jahren die Verwandlung gelesen hat und dass sie diesen Text gelesen hat und es der erste deutschsprachige Text war, den sie gelesen hat, der einfach für sie voll verständlich war. Und sie hat gemeint, das hat sie so fasziniert, dass sie seither Kafka-Leserin wurde, dass irgendjemand, der vor 100 Jahren in Prag gelebt hat, einen Text schreiben kann, der für jemanden, der aus Kenia stammt, absolut verständlich ist, ohne irgendwelche Zusatzinformationen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der Kafka auszeichnet. Man braucht keine Erklärungen, man braucht keine Fußnoten, um Kafka zu lesen. Man kann aus einer völlig anderen Weltgegend kommen, wo man nichts weiß von der Religion in Mitteleuropa, von den historischen Ereignissen in Mitteleuropa. Alles das spielt für Kafka keine Rolle. Seine Literatur ist, und das ist natürlich auch ein Schlagwort, aber soweit man es sich überhaupt vorstellen kann, zeitlos und soweit man es sich vorstellen kann, auch nicht auf einen Ort bezogen. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass er auf der ganzen Welt so gelesen wird, wie er gelesen wird. Und es gibt ja keinen, meines Wissens, zumindest in der deutschsprachigen Literatur, der so verbreitet ist wie Kafka. Und wenn man in der Weltliteratur schaut, wahrscheinlich gerade noch Shakespeare, der da vergleichbar ist. Und sonst ist Kafka wirklich eine absolute Ausnahmefigur. Es gibt sicher Leute, die wesentlich mehr Bücher verkauft haben. Ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr Zweigauflagen gab als Kafka-Auflagen. Aber von Japan bis Südamerika, von Südafrika bis Kanada ist Kafka eigentlich überall Schullektüre. Und das ist etwas absolut Einzigartiges.
Der Podcast Kafkas letzte Tage startet in Kürze und ist in jedem Fall empfehlenswert, immer jeden Tag 5 Minuten, um eben die letzten Tage Kafkas zu begleiten. Herzlichen Dank, lieber Manfred, für das Gespräch.
Ich danke. Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.